The last words that I heard my son say is, "What's this guy doing?" I looked up, saw a white truck cross the road, sideswipe the car in front of us, and then all of a sudden, all I knew is I woke up hanging from my seatbelt in the most excruciating pain I've ever been in my life. I had 10 broken ribs, 9 in 2 places, 1 in 3 places. I was bleeding internally. I was dying, and the car was quiet.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und wir sind bereits bei Episode 89 und ich weiß ja nicht, wie dein Ostern war, aber der Herr ist auferstanden. Und zwar wahrhaftig auferstanden, also wirklich auferstanden, auch wenn sich das ein bisschen ironisch anhört. Aber was für ein Akt der Liebe, oder nicht? An Ostern hat Jesus sein Leben gegeben. Und wir können frei sein durch ihn. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob sich dieses Ostern für dich anfühlt wie Weihnachten. Weil ich schaue gerade aus meinem Fenster und tatsächlich, es ist wieder Weihnachten. Schnee liegt vor meiner Tür und ja, Ostern fühlt sich nicht ganz so an wie Ostern, aber der April natürlich, weil der macht natürlich, was er will. Genau. Ich wollte euch darauf hinweisen, dieser Podcast ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2021 und nominiert klingt so nicht selbst getan, aber tatsächlich braucht man zur Nomination tatsächlich nur seinen Podcast einschicken und ich hoffe, dass unser Podcast ein bisschen mehr Hörer bekommt durch diese Aktion. Klingt jetzt natürlich Unglaube und wenn die Macht der Worte hat, dann habe ich es jetzt wahrscheinlich kaputt gemacht. Ich denke jetzt nicht, dass wir da den Platz 1 einnehmen, aber trotzdem schön, dass wir da mit dabei sein dürfen und auch schön, wenn du uns einen Vote gibst. Der Link zu dem Vote ist in den Shownotes bzw. in den Details und du kommst da ganz leicht hin, wenn du auf iTunes bist. Scrollst du einfach weiter hoch auf dem Play-Display, auf dem Play-Bildschirm. Und dann das Erste, was da steht, ist der Deutsche Podcastpreis. Und dann siehst du natürlich auch noch den Rest, wann unsere Kategorien anfangen. Und da fange ich doch gleich mal an, dir das zu erzählen, was auf dich heute wartet. An diesem 6. April. Ja, an diesem 6. April machen wir weiter mit dem Thema Ewigkeitsperspektive bzw. Friede im Sturm. Und da reden wir über Zweifel, sich mit Zweifel auseinandersetzen, was ja deutlich oder oftmals so ist bei uns Christen, weil wir ja nicht kein Hand und Fuß haben, den Gott hier rausstreckt, den wir anfassen können. Aber es gibt andere Zeichen und andere Dinge. Aber es ist gut, Zweifel zu haben, aber es ist schlecht, in diesen Zweifeln sich zu ergeben. Aber mehr dazu kommen jetzt gleich. Dann Michael und Steve, unsere lustige Kategorie. lustig. Sprich darüber. Ich habe gemerkt, dass so viel Unchristliches in manchen Gemeinden, Leute. Und da muss man mal drüber reden, und zwar Büchertische in Gemeinden. Jesus im Tempel hat Tische umgeschmissen. Und was mir dann noch aufgefallen ist, ist nicht nur die Büchertische, die unchristlich sind, sondern also manche Verkaufsstrategien, die manche christlichen Autoren haben. Dazu mehr in den 5 Minuten mit Michael und Steve. Dann rede ich in Revolution mit Manu weiter. Immer noch nicht verraten wir, um was es geht, Freunde. Ich hoffe, ihr haltet es noch aus. Also ich glaube, nächste Woche ist es dann tatsächlich soweit, dass wir dann das Geheimnis lüften, um was es eigentlich geht. Eins meiner Herzensthemen. Genau, aber wir reden trotzdem, ja, wie schnell Manu in seine Ehe gegangen ist. Er ist ja Jesus-Freak gewesen Und ja, wie schnell das bei Jesus Freaks manchmal gehen kann, zu heiraten. Und ob es aus der Not heraus war, Sex zu haben oder nicht. Aber da geht es natürlich auch mehr. Wir reden natürlich da auch weiter, ne? Wo es im Gottesdienst, Sex darf man ja im Gottesdienst gar nicht sagen. Also, nein, Spaß. Okay, bevor jetzt hier Leute denken, ich bin so ironisch und vielleicht so sarkastisch, wollen wir das nicht machen. Das letzte Interview mit Keith Mitzel geht darum, dass tatsächlich Keith einen Autounfall hatte, beziehungsweise sein Sohn Keith saß daneben. Und ja, bisschen tragische Geschichte. Keith ist aufgewacht nach dem Autounfall und hat seinen Sohn nicht mehr gefunden. Also, aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei Die Macht der Worte. Bitte vergiss nicht, bei dem Deutschen Podcastpreis für uns zu voten. Der Link ist in den Keynotes, in den Shownotes, sorry. Genau, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Erzähl doch weiter von diesem Podcast, wenn er dir gefällt. Es wäre schön, wenn wir unsere Hörerschaft ein bisschen noch vergrößern könnten. Genau, aber bis dahin danke ich dir sehr herzlich, dass du dir diesen Podcast anhörst. Das bedeutet mir sehr viel, egal wer du bist, egal wo du bist, aber dass du dir die Zeit nimmst und sagst, dir ist es wert, diese Dreiviertelstunde, Stunde anzuhören. Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Ich habe letzte Woche den Kolosser 3,2 erwähnt. Den erwähne ich natürlich heute auch nochmal. Und zwar steht da, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und dann gibt es doch manchmal solche Leute, die gern aber sagen. Und vielleicht bist du auch so einer, ich bin auch so einer. Und ich sage dann, ja, aber was ist denn mit meinen Kindern? Und, Entschuldigung, Corona. Und denke mir dann, ja, aber was ist denn auch mit dem Auto, das ich gezahlt habe, mit dem Zeug, das ich abzahlen muss und so weiter und so weiter. Und wir haben ganz viele Ängste, die uns umgeben, beziehungsweise, glaube ich, auch steuern manchmal. Und wir suchen dann so Rechtfertigungen für uns zu sorgen. Und dann will ich dir aber wieder sagen, Kolosser 3, Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Ich muss auch sagen, wenn du zweifelst, ne, es ist kein Stress, wenn du zweifelst. Meine Frau hatte eine Phase vor einigen Jahren, wo sie groß gezweifelt hat. Also wir kamen direkt aus der Bibelschule heraus. Und sie war schon da am Zweifeln, weil sie dachte, werden wir alle gebrainwashed und was ist das hier für eine Sekte und was geht hier eigentlich ab und so weiter. Und sie hatte eine große Zweifelsphase in ihrem Lebenslauf. Aber sie hat sich damit auseinandergesetzt. Und ich sehe es gerade vor mir, es ist ein Buch, sie hat ein Buch gekauft, Faith and Doubt. Also hier Zweifel, ne? Glaube und Zweifel. Wir sind ja hier Anglizismenkünstler, also super ist das. Und sie hat sich damit auseinandergesetzt. Also Zweifel ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn du darin untergehst in deinen Zweifeln. Wenn du dich davon, wie das auch in dem Matthäus 8 war, dass die Wellen ins Boot schlugen, dass du dich von diesen Zweifeln unterbringen lässt. Genau, sondern was wir eigentlich machen müssen, sind unsere Zweifel mit der Wahrheit Gottes zu konfrontieren. Das heißt natürlich nicht, dass du dann nie mehr zweifelst. Aber ich glaube, das Gesunde, und wenn du Christ bist, Kind Gottes, dann darfst du zweifeln. Und meiner Meinung nach, manchmal musst du auch zweifeln an den Dingen, wobei jetzt bei mir ist es nie der Fall so. Aber da kommen schon Zweifel auf. Und jetzt, wie zum Beispiel bei Corona. Also ich habe manchmal meine Zweifel, ob das alles so stimmt, was entschieden wird, beziehungsweise richtig ist. Und wenn ich mich dann auf gewissen Plattformen bewege, denke ich mir dann auch einfach mal, kann das sein? Und wisst ihr, warum Zweifel gut ist? Ich will euch das erzählen. Ich habe nämlich vor längerem, also vor 2 Monaten ungefähr, einen Post geteilt auf meinem WhatsApp-Status. Und dieser Post war, dass der Papst das befürwortet, dass man sich impfen lässt, weil Gott hat ihm gesagt, nur dann kommt man in den Himmel. Und es war nicht der Pastillon, den, oder wie der auch immer heißt, der so Satire macht, sondern es war sowas Amerikanisches und ich kannte das nicht und dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt da der Papst so bescheuert, kann doch keiner sein. Und habe daran gezweifelt und habe das nicht geteilt, sondern erstmal recherchiert. Und dann, man muss sich dafür Zeit nehmen, ne? Wenn du zweifelst, du musst dir dafür Zeit nehmen, deine Zweifel auszuräumen, beziehungsweise deinem Zweifel zu konfrontieren. Und das hat mich in unserem heutigen Zeitalter, keine Ahnung, 1 Stunde, 2 Stunden gekostet, dass ich das mal nachschaue und dass ich das mal hinterfrage. Und dann ist mir am Ende bewusst gewesen, okay, das ist Satire und ich teile es trotzdem. Weil muss man ja schauen, ob anderer so tickt wie ich. Aber anscheinend bin ich der Einzige, der daran so geglaubt hat. Und genauso ist es aber auch mit Zweifel. Du musst investieren in die Dinge, bei denen du zweifelst. Im Glauben, als auch in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in allem, in deiner Motivation und so weiter. Und musst und wirst aber auch zu einem Ergebnis kommen, meiner Meinung nach, wenn du diesem Zweifel Raum gibst beziehungsweise konfrontierst. Genau. Aber wir sind ja immer noch bei Matthäus. Wir sind immer noch da, wo Jesus schläft im Sturm und Jesus ruht in einer wahrscheinlich tödlichen Situation. Und ich will dir eins sagen, dieses Ruhen und dieser Frieden, den sehen wir in Jesu Leben ganz oft. Und zwar sehen wir diesen Frieden in Jesus, wenn die Römer kommen im Garten Gethsemane, wenn er abgeführt wird. Ich hoffe, das war Garten Gethsemane. Wenn er abgeführt wird von den Römern, er hat Ruhe. Jesus hat auch Ruhe und Frieden vor den Pharisäern. Und er hält ihren Vorwürfen stand, geht denen nicht aus dem Weg, sondern er konfrontiert sie, aber er hat Frieden. Also ich weiß nicht, ob du checkst, was ich meine, auch mit Judas zum Beispiel. Jesus hockt da beim Abendmahl, sagt noch, also wer jetzt das Brot mit mir gleich in den Kelch reintunkt, der wird mich verraten. Die ganzen anderen Jünger anscheinend haben es nicht gecheckt. Ich hab mal gehört, dass diese Abendmahlszene eigentlich so ein Standardding war und diese Jünger das nicht checken haben können, dass es Judas war. Wenn ich da einer davon gewesen wäre, ich hätte sofort mal das Messer in den Hals reingerammt. Übrigens kennt ihr von Mad TV, den müsst ihr unbedingt anschauen auf YouTube. Mad TV, Hasta la Vista Baby Jesus. Glaube ich heißt es oder sowas. Der Terminator reist in Jesu Zeit und versucht ihn quasi vom Sterben zu schützen und bringt dann immer Judas um, aber ein bisschen lustig, aber egal. Genau, oder vor Herodes hat ihn gemobbt, verarscht oder auch Herodes hat ihn auch verraten im Prinzip. Also hat ihn preisgegeben, damit er getötet wird, aber Jesus hatte immer diesen Frieden, Jesus war immer sich bewusst, dass hinter all dem Gott steht. Hinter all dem hat Gott immer noch die Kontrolle. Und wisst ihr was? Jesus lehrt uns dadurch auch, dass wir Frieden haben können statt Furcht. Und ich glaube aber, dass wir Frieden finden müssen. Dass er nicht einfach so auf uns zukommt. Ich glaube, Furcht findet uns von alleine. Aber Frieden müssen wir finden. So wie Zweifel konfrontiert werden, müssen wir unsere Furcht konfrontieren mit Frieden, beziehungsweise mit dem Wissen, dass diese Situation Gott mit dabei ist, dass er größer ist. Und wir müssen diesen Frieden nachjagen und uns nach ihm umschauen. Und egal, welche Ausrede du findest, ne, also man kann immer alles finden. Ne? Man kann sagen, ja, ich habe jetzt keine Kraft, ich habe keinen Bock. Ich habe mir auch gedacht heute, wie ich mich jetzt da hingesetzt habe, so, na, heute ist Sonntag, eigentlich hätte ich jetzt schon Bock irgendwie. Ich bin auf Netflix, bin ich auf 24 gestoßen, 24, und bin voll hooked. Also auch wenn es schon 100 Jahre alt ist und die Leute sich wahrscheinlich hier denken, was für ein veralteter Typ. Aber voll hooked und ich hätte mich gern hingelegt und hätte es angeschaut. Aber wisst ihr was? Ich merke, dass es mir viel mehr bringt, dieses Göttliche zu suchen, anstatt jetzt auf Netflix mir noch 2 Stunden 24 den Jack Bauer reinzuballern. Genau. Also, uns ist bewusst, Jesus hatte eine andere Perspektive. Ne? Ich habe euch das Bild beschrieben von den Färöerinseln mit den Wellen unten, mit dem Meer und oben ist ein ruhiger See. Und auch Jesus ist nicht dieser Kleingläubige, sondern er ist derjenige, der groß glaubt. Der glaubt, okay, hinter diesem Sturm steckt also Gott. Hinter dieser Angst steckt also Gott. Hinter diesen Römern, hinter Judas, hinter all denen steckt Gott. Genau. Das heißt, Jesus reagiert nicht auf was, sondern er ist sich bewusst, passt. Und ich merke oft, dass ich auf verschiedene Situationen mehr reagiere als agiere und mich motivieren lasse von Ängsten vielleicht, von irgendwelchen Dingen, wo ich mir denke, so, keine Ahnung, die machen mir Angst, der hat mir Geld genommen, ich habe es ihm geliehen, der gibt es mir nochmal zurück. Genau. So, dann schauen wir mal weiter hier, was ich mir hier noch für Notizen gemacht habe. Genau, ich gehe einfach mal weiter. Genau, der einzige Weg, das zu lernen, ist tatsächlich, sich in diese raue See zu begeben. Das habe ich ja schon gesagt, ne? Zweifel konfrontieren, aber ich glaube auch, dass diese Angst konfrontiert werden muss mit Friede. Nicht mit Mut oder sowas, sondern Friede. Und wir könnten natürlich unser Leben lang an diesem Ufer stehen vom See Genezareth und da zuschauen, wie der Sturm dieses Boot hin und her schmeißt. Aber diese Erfahrung wird nie dieselbe sein, als wenn du mit Jesus in einem Boot bist und du die raue See, diese Wellen, alles das empfindest und diese Angst empfindest, aber Jesus schläft. Es wird komplett was anderes sein. Und wisst ihr was? Das ist das Schöne am Leben. Wir werden oft reingeschmissen in so Situationen, in raue Seen und Stürme und sowas. Und wir müssen uns bewusst sein, aber Jesus schläft. Er ruht. Er ruht aus Wissen, nicht aus Müdigkeit oder sowas. Genau. Und aus diesen rauen Seen können wir auch anderen wiederum helfen, Frieden zu finden, anderen helfen zu sagen, okay, weißt du was, hinter diesem Sturm steckt eigentlich mehr als nur ein Sturm, hinter diesem Streit, hinter diesem Frust, hinter diesen Ängsten ist mehr als nur diese Angst. Vielleicht steckt hinter diesen Ängsten, hinter diesen Früsten eigentlich nur ein Kleinglaube. Immer noch Corona. Genau, aber wir dürfen ja anderen dabei helfen, wenn wir durchgegangen sind durch solche Situationen. Und währenddessen in diesen dunklen Gewässern geben wir uns dem Königreich, also in diesen Stürmen geben wir uns dem Königreich hin, damit wir sehen, es gab nie einen Grund, Angst zu haben. Also wenn du dir das mal vorstellst, ne, Gott hat dich erschaffen und damit höre ich auf. Gott hat dich erschaffen, er hat diese Welt erschaffen. Und ich weiß leider diesen Bibelvers nicht, aber in ihm und durch ihn ist alles entstanden und passiert. Aufgrund dessen können wir doch Frieden haben, weil wir wissen, der Herrscher, der Schöpfer von mir und dir und der Herrscher und Schöpfer jedes Umstandes, also Gott hat es ja geschaffen, der Teufel kann nichts schaffen, weil ich denke mir so, wenn ich euch das erzähle, ne, bin ich so im Konflikt, ja, Gott kann doch keine Angst schaffen oder keine Krankheit schaffen. Nee, Gott hat Gesundheit geschaffen, aber der Teufel hat es pervertiert. Gott hat Liebe geschaffen, beziehungsweise Sex geschaffen, der Teufel hat es pervertiert zur Pornografie oder so, zur Lust. Und so ist es auch. Aber der Schöpfer des Universums, also Universum alles, ne, der weiß, wie es funktioniert. Und der steckt dahinter. Und so wie wir in Offenbarung lesen, eines Tages wird jeder vor Gott kommen. Und es steht doch auch, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und glaub mir, ich bin fest davon überzeugt, dass Angst, Krankheit und sowas auch Knie hat. Und deswegen sich auch vor Gott beugen muss.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Also du, Steve, eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament, also überhaupt in der ganzen Bibel, ist ja da die Tempelreinigung, wo Jesus, ich finde das super.
Die liebe ich, die liebe ich.
Immer dieser liebe Herr Jesus, auch gut, auch gut. Mhm. Aber vor allen Dingen, wenn es andere betrifft, da kann er auch einmal richtig draufhauen. Und ich fand es super, dass er dass er mal richtig Gas gegeben hat. Ja. Und das war ja auch Zimmermann, der hat Kraft gehabt, der hat da die Sachen nicht nur ein bisschen umgeschubst, der hat das... Da sind die Tische durch den Tempel geflogen. War richtig sauer.
Ja, also liebe ich die Geschichte. Also ich nehme es auch oft, wenn jemand sagt, ja, aber Gott ist doch Liebe. Und dann sage ich, aber der Jesus hat auch einmal ausgeflippt.
Da gibt es 0,1 Promille der Geschichten. Da ist es anders.
Das ist richtig.
Da baue ich jetzt meine neue Gemeinde drauf auf.
Ja, aber jetzt ist die Frage, es gibt ja, Jesus hat ja den Tempel gereinigt, weil die ja da Geschäfte gemacht haben.
Genau, das passt ja da nicht.
Ja, richtig. Jetzt pass mal auf. Ich war neulich in der Gemeinde und hab's auch manchmal bei uns gesehen. Also aber auch nur zu dem Limit, dass ich es gerade noch ertragen habe in die hinterste Reihe. Und sobald der Gottesdienst aus war, bin ich gleich raus, weil ich es nicht so ertragen habe.
Jetzt bin ich ja gespannt, was da kommt. Wenn da jetzt Geschichten von Eseln, Tauben und Ziegen kommen.
Na, also... Einen christlichen Büchertisch im Gottesdienstraum. Also,
einen christlichen auch noch. Also,
ja, das ist doch, Michi, das kann doch nicht sein. Haben die das nicht in der Bibel gelesen?
Ja, aber das passt ja vielleicht doch gut dazu, wenn die vor allen Dingen, wenn die auch Bibeln verkaufen. Das ist ja was anderes als jetzt da Ziegen und so.
Ja, aber ist das nicht Geschäftemacherei, Michi? Das muss man, also ich war ja kurz davor, habe gesagt, ich wollte mich schon hingehen, wollte entschuldigen. Also, das, was ich mache, das habe ich nur an meinem größten Vorbild gesehen und das war der Herr Jesus Christus selber und wollte ihn dann den Tisch umschmeißen oder so mal mit der Hand einmal komplett drüber, dass alles am Boden fällt. Aber da hat mich dann meine Frau, die ja doch mehr Vernunft hat als ich,
die Vernunft hat,
aufgehalten. Und weißt du, was mir dann aufgefallen ist, Michi? Mir sind da Bücher aufgefallen auf dem Tisch. Und zwar...
Das ist, ja, unter
christlicher Büchertisch.
Gibt es das, ja.
Freilich. Aber kennst du die 5 Sprachen der Liebe?
Ich kenne das vom Umschlag her.
Ja,
das ist ich habe es nicht so mit dem Bücherlesen.
Ja, und pass auf, und dann ist mir was aufgefallen, also das ist ja gleich in die Theorie von Geldmacherei und halt im Tempel einen Tisch haben, wo man Sachen verkauft, ist mir ja das sofort aufgefallen. Und zwar... Die 5 Sprachen der Liebe. Weißt du überhaupt, wie viele Exemplare es von der 5 Sprachen der Liebe Bücher gibt?
Du meinst jetzt wahrscheinlich, wie viele verschiedene Ausgaben, oder?
Ja, natürlich. Exemplare.
Nein, weiß ich nicht. Es gibt es gibt noch ein zweites. Und zwar heißt es 5 Sprachen der Liebe für wenig Leser. Mhm. Das hat mir mal jemand geschenkt.
Ja, und? Hast du es gelesen?
Für mich reichen da die Überschriften.
Ja, jetzt pass aber auf. Ich war ja da ganz schockiert. Und zwar war das ja 5 Sprachen der Liebe Standard.
Ja.
Das, was als erstes rausgekommen ist.
Das ist ja schon lang. Das ist aber berühmt, das Buch.
Dann die 5 Sprachen der Liebe für Singles. Die 5 Sprachen der Liebe für Paare, die 5 Sprachen der Liebe für Kinder, die 5 Sprachen der Liebe beim Essen,
Fußballspiele.
Also gibt es halt tatsächlich, und weißt du, was mir jetzt neulich aufgefallen ist, Michi?
Nee.
Und das sage ich ja mal so, das geht ja überhaupt gar nicht. Also da, wenn ich Jesus wäre, ich hätte den Tisch direkt rausgeschmissen, anstatt nur umgeschmissen. Und zwar die 5 Sprachen der Liebe in Krisenzeiten.
Okay, ja, das finde ich auch. Also das ist jetzt echt irgendwie auch Geschäftemacherei.
Ja.
Ne? Dass du für jede Situation dann, ne, irgendwie bei Regen, ja, bei Sonnenschein und was weiß
bei ich. Bei hartem Stuhl.
Ja.
Also. Wenn man sich die Krampfadern entfernen lässt. oder beim Kettenkaufen. Ja, also da war ich schon ein wenig schockiert, dass der Gary, die ich dafür Gary sage.
Der Gary,
dass der da ja rausholt. Und vor allem fand ich das schön auf dem Frontbild, war ja jemand mit einer Maske. Und dann habe ich mich noch gleich zweimal aufregen müssen, weil nämlich nicht nur mit Maske, sondern auch noch nur mit einer Einwegmaske, anstatt mit einer FDP-2-Maske.
Das kommt als nächstes raus dann, die zweite Auflage.
Ja.
Aber da, Steve, da habe ich doch gleich einmal eine Frage für dich. Wie ist denn jetzt das dann mit den 5 Sprachen der Liebe in Corona-Zeiten? Also, fangen wir mal an. Erste Sprache, Mann, das habe ich ja Intus.
Ja, ich habe es nicht gelesen, ich weiß
ja,
nicht.
Ja, Lob und Anerkennung.
Aha.
Mhm. Jetzt? Wie mache ich das dann, Umsetzung?
Ja, da sagst du halt, Mensch, toll, wie du deine Maske trägst. Also es gibt so viele Deppen, die es nicht richtig tragen, aber gut, dass du die richtig über die Nase ziehst.
Genau, und dann Zweisamkeit, die Zeit nur für euch, Sprache Nummer 2.
Ja, das ist auch gut, weil halt, man darf ja nur 2 Haushalte.
als ob er es dafür geschrieben hätte. Dann Geschenke, die von Herzen kommen.
Okay, ja. Also, was schenkst du da bei Corona-Zeit?
Naja, Klopapier.
Klopapier und Desinfektionsmittel.
Ja, also das ist super. Und Hilfsbereitschaft.
Oh, aber dürfen wir das mit 1,5 Meter Abstand?
Na, das ist hilfsbereit, wenn niemand in Quarantäne ist. Ja. Dann, dass man halt einkauft. Ich war ja in Quarantäne schon, 2 Wochen, ne? Meine Frau 5 Wochen. Und da haben uns ja dann Leute auch Frühstück gebracht.
Ich habe auch gefragt, aber du hast gesagt,
hast du gesagt? Da haben mich viele gefragt. Ganz ehrlich, super. Da merkt man halt einfach, dass man auch Freunde hat. Aber ich habe diese eine Nachbarin, die wäre so arg beleidigt gewesen, wenn sie nicht die gewesen wäre, die für uns einkauft. Also, ging gar nicht anders. Also das war dann Hilfsbereitschaft von unserer Seite eigentlich.
Ja.
Und dann jetzt kommt halt auch noch Zärtlichkeit. Ne?
Zärtlichkeit, ja. Gut, so Klopfen auf die Schulter für die Frau, das passt schon. Ne?
Und ich finde auch, so Ellbogencheck kann doch auch was Zärtliches sein. Zur rechten Zeit.
Ja, dann sind wir schon wieder durch, Michi. Also jetzt vom Tische umschmeißen bis Corona-Bücher. Vielleicht sollten wir mal eins schreiben. So die Macht der Krise oder so.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Ja, Manu, wieder da.
Ja, hallo.
Mensch, wir sind schon, ich weiß gar nicht, 5. Woche tatsächlich schon. Also 5
Vierte
Mal.
Woche.
Echt?
Ist nicht die 4.
Ich zähle immer mit, mir macht so Spaß, das könnte für mich auch die 8. sein. Und ich würde mich noch freuen wie bei der ersten. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was gehört, wie du frischer Christ warst, Gott einen Namen genannt hat, den man nicht einmal seine Frau nennen sollte.
Ab dem nächsten Podcast, lass mal das bitte raus. Das ist nicht das, was womit ich inspirieren will, tatsächlich in Erinnerung haben sollen. Auf keinen Fall. Ja. Mir ist das damals tatsächlich so passiert. Ja. Und genau. Aber da auch nur seine Liebe und Barmherzigkeit erfahren tatsächlich.
Amen dazu.
Ja.
So. Aber wir sind ja auf die gute Frau gekommen, weil die vor deiner Frau gekommen ist.
Ja.
Du hast deine Frau in Gunzenhausen kennengelernt, die hat Jesus Freaks mitgegründet, oder? Ja,
ja, sie war die Gründerin, glaube ich, sogar davon.
Wie ist denn das abgelaufen, euer Kennenlernen? Also wir haben ja die erste Geschichte schon gehört, dass du mehrere Situationen hattest. Du hast uns eine erzählt, dass auf deinem Auto ein Zettel drauf stand, nachdem du gefragt hast, wer der Autor ist. Und auf einmal war da Jesus der Autor auf dem Zettel.
Mhm.
Das hat sich im Nachhinein rausgestellt. wahrscheinlich war es nicht Jesus oder höchstwahrscheinlich war es nicht Jesus.
Ja.
Gab es sowas auch bei deiner Frau? Oder hast du dir gedacht, weißt du was, ich frage gar nicht mehr nach. Ich mache jetzt einfach.
Tatsächlich, ja. Was dann wahrscheinlich bin ich da so an die Sache dann rangegangen, ja.
Okay.
Ich mir gedacht habe, also wenn ich da nachfrage und solche Sachen erlebe, dann muss ich das Ganze wahrscheinlich selber in die Hand nehmen.
Mhm. Okay.
Ja. Jetzt bringt das dein Konzept durcheinander.
Diese kurze Antwort habe ich nicht erwartet.
Tja, das war eine Überraschung hier.
Aber bist du dann gleich mit eingestiegen, hast gesagt, weißt du was, ich mache da gleich mit, ich gründe da mit Gunzenhausen, oder war sie dann irgendwie schon fertig mit der Gründung, oder wie habt ihr so ein bisschen zueinander gefunden?
Lass mal überlegen, wie war das denn damals? Ja, sie war natürlich damals auch öfters dann in Nürnberg, in meiner Gemeinde von den Jesus Freaks, weil es war damals so die, ist so ein bisschen die Homebase für kleinere Gemeinden um Nürnberg rum.
Also Nürnberg hatte die größte Jesus Freak-Gemeinde Deutschlands.
Ja, das war damals so genau. Und von meiner Leiterin, die so außenrum die ganzen Gemeinden betreut hat, die war halt auch in Nürnberg. Mhm. Und dadurch sind die dann auch alle paar Wochen mal nach Nürnberg gekommen, die ganzen Leute, und hatten da ihre Treffen, haben wir zusammen Lobpreis gemacht und alles Mögliche. Mhm. Und wir haben uns eigentlich immer so in diesem Rahmen gesehen. Mhm. Immer in dem Rahmen von irgendwelchen Leiterschaftstreffen der Jesus Freaks.
Ja. Okay, und wie seid ihr dann so ein bisschen mehr aufeinander zu? Also war das dann irgendwann so, naja, jetzt gehen wir mal ein Bier trinken, weil bei Jesus Freaks kann man ja selbst im Gottesdienst Bier trinken.
Trinken wir kein Wasser, trinken wir nur Bier.
Und der Wein ist echt beim Abendmahl.
Der Wein war so lecker. Beim Abendmahl war nichts mehr übrig. Nee, so war es ja auch wieder nicht. Also manchmal ein Bild von den Jesus Freaks, das muss man teilweise echt mal wieder gerade rücken. Es gab immer so Vereinzelte, die da sehr für Aufregung gesorgt haben. Ne? Aber wir hatten damals, oder sagen wir es mal, gehen wir es von der anderen Seite an, wir hatten, also Gott war da. Mhm. Wir haben Sachen erlebt, die habe ich im Rahmen von Gottesdiensten, die habe ich bisher in keiner anderen Gemeinde so erlebt. Mhm. Aber wir waren verrückt nach Jesus, mit all unseren Fehlern, sogar mit all unserer Rebellion. Mhm. Und wenn man sich Rebellion mal geistig genau anschaut, dann ist es ja wirklich was Übles.
Yeah.
Und wir waren voll damit. Mhm. Aber trotzdem waren wir verrückt nach Jesus. Mhm. Und wir hatten geile Sachen erlebt. Mhm. Wirklich Wunder, Zeichen, Heilungen, alles Mögliche. Also ich, ja.
Ja, da frage ich mal Martin Dreier, wenn ich den mal interview, wie das war, weil wir sind ja hier wegen einem anderen Thema.
Der war aus Hamburg, der hat das in Nürnberg gar nicht miterlebt.
Ach so, echt?
Genau. Und damals, wie ich nach Nürnberg gekommen bin, hat er sich eine Auszeit erstmal genommen.
Ach so. Okay.
Damals.
Wo bist du eigentlich genau her? Weil da aus deinem Dialekt hört man kein Fränkisch heraus.
Geboren in Hof, bis ich 10 war, dann in Regensburg, bis ich 24 war. Und dann nach Nürnberg.
Okay. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, wie du hier ein bisschen näher gekommen bist nach den Jesus Freak-Treffen oder Gottesdiensten.
Ja, wie läuft's bei Mann und Frau, wenn man sich so nähert? Irgendwie kriegt man das schon mit.
Also bei ihr hast du es mitbekommen? Kam von dir die Initiative oder von ihr?
Jetzt du, das ging über ein paar Wochen oder Monate so, dass ich gemerkt habe, die gefällt mir ja auch, obwohl ich ja eigentlich immer noch todunglücklich verliebt war. Mhm. Auch nach der Abfuhr.
Ja.
Und habe dann halt irgendwann einfach tatsächlich keinen Bock mehr gehabt, an der alten Story festzuhalten.
Mhm.
So, und habe mir dann die nächste Story gekrallt. Um es mal salopp zu sagen.
Okay.
Und ich habe ihr anscheinend auch gefallen, weil es, ja.
Der war ja meine Einleitung schon, dass du ein sehr hübscher Mann bist. Fast so hübsch wie ich.
Fast. Gott sei Dank, fast. Müssen wir schon klarstellen. Aber Mädels, ich muss euch sagen, Dominik ist schon vergeben. Sorry.
Ah.
Dominik.
Ja, ja.
Steve.
Dominik, ja, also.
Wieso komme ich jetzt auf Dominik?
Ja, das schneiden wir raus. Wir schneiden sonst nichts raus, aber dass man also so gedemütigt wird.
Ey, Scheiße. Ey, Mädels, der Dominik schaut so gut aus, aber ist verheiratet.
Ja, der wahrscheinlich meinst du wegen dem Single-Dominik, den ich kurz erwähnt habe, mal vor ein paar Wochen.
Ich hab vorhin meinem Kollegen
Dominik
eine Nachricht geschickt.
Krass.
Das ist schlecht, deswegen.
Das ist unfassbar. Spuck
mir noch im Kopf rum.
Jetzt ist das Konzept kaputt, lieber Hörer. Wir machen trotzdem weiter.
Wir schneiden es raus.
Wir vergeben und vergessen. Genau, und dann müsst ihr irgendwann zusammengekommen sein, geheiratet haben.
Mhm.
Wie schnell heiratet man so unter Freaks? Also ich schiebe das jetzt mal auf so die Freak-Schiene.
Also, da gibt es auch zwischen Wochen und Jahren alles.
Wie war es bei dir so?
Wochen.
Okay, was heißt das so genau?
Wir sind zusammengekommen und nach 3 Wochen habe ich den Heiratsantrag gemacht.
Okay, da fängt jetzt die Grundsatzdiskussion an.
Ja.
Und zwar habe ich mich auch ertappt und ich habe mit einem unserer Jugendlichen geredet. Habt ihr so schnell geheiratet, weil ihr schnell Sex haben wolltet und das einfach in trockene Tücher haben wolltet?
Nee, ist ganz ehrlich, ich glaube eigentlich nicht wirklich, nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Ich glaube, was anderes hat da viel mehr mitgespielt, nämlich...
Sie war schwanger. Macht Spaß.
Der war gut. Nee, also tatsächlich haben wir mit den großen sexuellen Aktivitäten gewartet.
Okay.
Und es schaut natürlich so aus, dass wir so geil aufeinander waren, dass wir das möglichst schnell durchziehen wollten. Mhm. Aber also ganz ehrlich, wenn es so gewesen wäre, würde ich auch sagen, ja, ich hatte einfach Bock auf Ficken. Mhm. Könnte ich jetzt hier auch...
Piep. Das ist ein bisschen wie der Daniel Kalupner, der hat auch das Wort in den Mund genommen. Also naja, wirklich? Wir müssen hier ein bisschen beschneiden.
Schon wieder rausschneiden. Jetzt wird eine kurze... Es wird ein kurzes Podcast diesmal. Nee, also was ich sagen wollte ist, wenn ich... ich hätte kein Problem, das zuzugeben, so, wenn es dem so gewesen wäre. Aber tatsächlich, glaube ich, hat was viel Schlechteres in meine Motivationen Einzug gefunden. Mhm. Ich wollte dieses unglückliche Verliebtsein loswerden.
Mhm. Okay. Also so eine Art Rebounds-Beziehung. Nennt man das nicht so?
Keine Ahnung.
Um die alte zu vergessen, nimmt man sich eine neue.
Ich hatte ja keine alte Beziehung.
Ja, also, gut, aber
ich weiß, ich war todunglücklich verliebt. So.
Okay.
Aber das ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden. Mhm. So, ich habe das damals nicht so umrissen. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, warum ging das denn dann alles so? Mhm. Ich glaube, das war der Grund.
Okay.
Tatsächlich. Und was mir so die Sicherheit damals, in der ich mich gewogen habe, gegeben hat, war das Ding, ich habe gewusst, ich liebe Jesus über alles. Mhm. Ich habe bei ihr gesehen, sie liebt Jesus. Mhm. Was kann schief gehen?
Das stimmt, ja.
Dann, ich war einfach das von meinem Typ einfach auch so, damals auch beim Arbeiten und so, wenn man einen Plan hat, einfach schnell durchziehen, hinter sich bringen, bam,
ja.
Nicht lange warten, so.
Durchflexen.
Nee, einfach zack, zack, wenn Sachen klar sind, warum dann nicht in Stein meißeln? Mhm. So, das war meine ungehobelte Einstellung damals.
Mit dem Wissen, das du heute hast.
Oh. Nochmal 20 sein, das wäre geil.
Was glaubst du denn, was ein guter Zeitraum ist, um sich kennenzulernen, bevor man in die Ehe geht? Was hast du gesagt, 3 Wochen, 4? Wart ihr zusammen?
3 Wochen definitiv zu wenig.
Außer natürlich, die Eltern haben es schon entschieden vorher.
Also diese Frage, lieber Dominik, würde ich gern...
Steve immer noch, aber...
Echt jetzt? Du hast doch Dominik. Was ist denn heute los?
Hallo, ich bin der neue Host. Host Dominik.
Sorry.
Ja, ist kein Problem. Also 3 Wochen zu wenig.
Diese Frage, lieber Steve,
ja.
Würde ich gerne anders beantworten, nicht direkt. Ich glaube, dass es sowas Individuelles ist wie nochmal was, weil es sehr darauf ankommt, welches Päckchen man da mitbringt. Mhm. Aus seiner familiären Vorgeschichte, aus seiner persönlichen Vorgeschichte, auf was man sich alles eingelassen hat oder auch nicht, vor was man sich einem gedrückt hat oder auch nicht. Mhm. Ich glaube, um eine Beziehung zu führen, was geil wäre, wenn man das so wie eine Art Reife-Führerschein hätte. Man hat erst eine gewisse Reife und dann darf man erst in Beziehung anfangen. Okay. Weil man spart sich so viel, man spart sich auch so viel Verletzung und auch dem anderen gegenüber. Mhm. Das wäre es eigentlich, so ein Führerschein für Reife, ab dann darfst du erst eine Beziehung führen. Weil in der Beziehung, also wenn du jetzt mal deine Geschichte anschaust oder auch auf der ganzen Welt, mit die größten Verletzungen führen aus irgendwelchen Beziehungen. Herzensverletzungen, seelische Verletzungen. Mhm. Mit einer gewissen Reife, wenn man das Ganze angeht, spart man sich so unendlich viel und muss nicht so viel erleben, was, wenn man das zu zweit erlebt, sehr viel komplizierter und schwieriger sein kann, als wenn man alleine schon ein paar Sachen erlebt hat und sich einfach kennt, zum Beispiel, und weiß, was man will und was man nicht will.
Ja.
wenn man sich selber kennt, wo man eine dicke Haut hat und wo man nah am Mittelfinger gebaut ist. Mhm. So, wo, wo man selber weiß, damit kommt man gar nicht klar. Mhm. So, das möchte man einfach wirklich so nicht haben. Und ich hätte gewisse Sachen lieber so. Mhm. Keine Ahnung, Sachen wie fahren wir an den Strand in Urlaub oder zum Skifahren im Sommer. Irgendwo, wo ein Gletscher ist. Ja. Ja, also es ist was völlig Banales. Aber,
ja.
aber an so Sachen, so tut man sich halt so viel leichter, wenn man da was Gemeinsames hat.
Das stimmt, ja.
So, ich meine, für Christen ist das ja irgendwie klar. Jetzt eine Frau, die Buddhistin ist und Buddha liebt, da kannst, hast du nicht so viel geistige Übereinstimmungen.
Ja. Das stimmt.
So.
Ja.
Und das sind so, also einfach eine gewisse Reife, wenn man sich selber kennt. Mhm. Ganz einfach. Wenn man sich selber kennt und einfach auch schon Typ Menschen kennengelernt hat, ohne jetzt mit denen im Bett zu landen, sondern einfach nur kennengelernt hat. Auch, dass man zum Beispiel sowas wie beste Freundinnen hat als Mann.
Ja.
Das ist eine absolut geile Sache.
Meine Frau hat es mir immer vorgehalten, dass ich zu viele Freundinnen habe. Also
wirklich
gute Freundinnen.
Ja, wahrscheinlich bist du deswegen so ein guter Ehemann, weil du einfach das andere Geschlecht schon mal so einfach kennengelernt hast. Also wirklich, das ist, ich finde das so was Wichtiges.
Ja.
So, das andere Geschlecht auch anders kennenzulernen.
Mhm. Ja. Das muss ich mal gleich heute Abend noch meiner Frau erzählen.
Ja.
Sie soll mal froh sein.
Soll sie sich den Podcast anhören.
Macht sie sowieso nicht. Okay, da sind wir schon wieder durch. Wir sind immer noch nicht zum Thema gekommen, aber das ist gut.
Wir sind wir nicht. Du musst ja wirklich was rausschneiden. Das mit Dominik können wir nicht drin lassen.
Das müssen wir drin lassen.
Nee, bitte.
Schon allein, weil wir hier diskutieren über Dominik, müssen wir das drin
lassen. Nee, das musst du wirklich. Also ich schneide es dir gern raus.
Ach so, okay.
Ich kann es dir gern rausschneiden.
Gut, dann sind wir die Woche schon wieder rum. Danke, Manu.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht.
Aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
So, Keith Mitzel mit mir. Hi, Keith.
Hello.
Looking very good today.
Wow, you as well.
Thank you.
Jesus liebt dich.
Danke, danke. Dich auch.
Danke.
So, we were talking last week about the part, how to being practical with kind of dying to yourself. And in a way, you also said some weeks before you had... like what I heard, two encounters when you were 16 years old and when you were 24.
Yeah, I was 17 actually, and 24, and I had encounters all with God. Mm-hmm. And so God encounters us. But it almost reminds me of the Old Testament a little bit when the Israelites would see all these amazing miracles. You know what I mean? That I can't imagine. I mean, we see this is why we're talking about the Holy Spirit. They have all these crazy encounters. They see fire on the mountain, the pillar of, you know, right? Of cloud, right? By day and the fire at night. Mm-hmm. And man, they see all these crazy miracles, the parting of the Red Sea. And yet they wandered for 40 years in the desert and they couldn't enter the promised land because of their unbelief.
Yeah.
So I had encounters with God, but I had this problem called unbelief. I didn't believe the way that I needed to believe. It didn't mean the Israelites didn't believe that they saw God do.
Yeah.
But their heart was in a place where they thought they needed things more than God.
Mm-hmm.
And whatever those things might be. Let's go back to Egypt because we're tired of eating whatever, you know, and the whole story. But I think these things are in the Bible to teach us. But in my life, I'm just using it as a reference point because it reminds me of my life. I had these encounters with God. And what I look back on now is I saw the mercy of God trying to keep me from falling deeper and deeper into sin. Mm-hmm. If I went back through my life and looked at the times that he had intervened to try to protect me, to try to stop me, and even after I had fallen and got into sin, to try to rescue me out of it. And you know, you get further and further and further and further and further along. Mm-hmm. It got so bad.
Mm-hmm.
At one point I shared about my wife and the Joyce Meyer thing and her coming to Christ, but oh my gosh, I didn't even share this, but I'll share it now.
Yeah.
You'll like this part of the story because it'll touch what you just said.
Yeah.
There's so much. I mean, you and I could probably talk for 10 of these, you know, do we get, you told me when you first met me, let's do 4 hours. But and I said, it would probably be a book until we're done. But because there's so many stories and it's hard to remember them all until, you know, they pop in your mind. But when my wife was in Pennsylvania and I was in Hawaii, mm-hmm. and I was on this binge that I had shared earlier, doing all this coke, and she was crying out for me. Mm-hmm. And she was carrying a Bible that she didn't read. She had called attorneys. She was going to get a divorce. Mm-hmm. And attorneys were like, I don't handle divorce anymore. I know Keith. I can't handle this case. It's a conflict of interest. Mm-hmm. And she says, now, we both failed at marriage, and you know, and but you can be a new creation. God can wipe that away.
Yeah.
So don't feel that you're condemned and you can't never be a Christian. You're going to hell because God saved us and mm-hmm. restored our marriage. Yeah. And she's, I can't take it anymore, God. I want my husband back. I want my marriage back, but I can't take it anymore. He won't change. I changed. Why can't he change? She didn't know that I didn't think I could be changed. I thought I was hopeless. Mm-hmm. She throws her Bible down, and it opens up to the book of Malachi, chapter 2, mm-hmm. verse 16. It said, I hate divorce. And she says, are you kidding me? What am I supposed to do? And the Lord spoke to her audibly. Mm-hmm. And this is what he said. Gail, you're praying selfish prayers.
Okay.
You want your husband back. You want your marriage back. What kind of marriage do you have? What kind of husband do you have? And then he said this to her, Gail, you need to pray for Keith's sake, because he's in serious trouble. Satan has taken him captive to do his will, and he's asking me for his life. He's almost separate from me for all eternity. Pray for him. Mm-hmm. And that, I was on the precipice of eternity, mm-hmm. and I was almost didn't make it, you know, and God saved me even at the very end of that. That's the mercy of God.
Yeah.
And so when you think about those kinds of things, you know, mm-hmm. and the whole idea of, you know, encounters with God and surrenders, I mean, I have many of those through my life, mm-hmm. and they all led up to the final encounter, mm-hmm. you know, where I finally got to a place where I realized that God wasn't a cosmic buzzkill mm-hmm. trying to steal my fun. He was a loving father that was desperately trying to keep the fun from stealing me. Mm-hmm. I liken it like this. If you and I were out at the playground and we're playing, right, and you got your kids out there. Yeah. You have two, three kids? Or
one and a half.
One on the way, one and a half. Well, anyhow, if you had some friends and we got some kids out there and we're doing whatever, playing football or whatever, or basketball, mm-hmm. and there's a stranger in the bushes over there that's offering, you know, treats to the children, you know, mm-hmm. trying to lure them in there, right?
Yeah.
The devil does the same thing. He offers us sex, drugs, all kinds of things to entertain us, mm-hmm. to pull away from God, making us think that God doesn't want us to have any fun. Mm-hmm. No, God isn't about that at all. God just doesn't want the fun to steal us from him. Mm-hmm. And we have to never forget those things. Mm-hmm. God puts things in order for a reason. He's trying to protect us. Mm-hmm. No one that ends up in hell wishes they would have had another sexual encounter, snorted another line of coke, smoked another, you know, a hit of weed, or got drunk, or any of those things that we do, lying, mm-hmm. stealing, that keep us from being separate from God. Mm-hmm. Now, look, God hates sin.
Yeah.
But he loves the sinner. He loves us so much that he's willing to go to the cross to rescue us from it. Mm-hmm. You know, I like it like this. It's if we live in a house of sin, and God says, I'm going to burn the house down, but I need you to leave those things you're playing with behind and come out the house, mm-hmm. because those things are traps of the enemy to try to keep you in the house. Mm-hmm. And we said, no, I like these things, mm-hmm. and it's okay. And then all of a sudden we make God in our own image and say, well, my God says I can have these things.
Okay.
Yeah. And the Bible doesn't say that.
Yeah.
You know, so it goes back to the beginning in Garden of Eden. Did God really say? Yes, he did say, and it hasn't changed. Mm-hmm. And it's the same yesterday, today, and forever, and it's never going to change.
Yeah.
And if we don't get out of that house, we're burned down with it. That's not God's fault. Mm-hmm. He loves us and doesn't want us to perish. That's what I found out about God.
Okay. That's a very good picture with the house.
Yeah.
So now when I was researching you,
yeah,
I put on YouTube, and like I put your name in. And then I saw some kind of self-made video clips where you were in the hospital.
Oh, wow, yeah.
Would you like to share a bit about that?
Sure. Well, this all ties together. So I'm really good friends with Todd White. We're personal friends, and both from Pennsylvania. I live in Dallas now. I'm mm-hmm. close to him. And he would come to Kauai and visit us. And I remember I was sitting on a beach in, I think we were at Kealia, out of Kapa'a there, and I was sitting with Todd, and I began to sob. Mm-hmm. Because I see, true repentance, it says godly sorrow, right? Mm-hmm.
true repentance produces godly sorrow. Godly sorrow brings repentance, I mean, and it brings a change of your life, but regret produces death. Mm-hmm. In other words, you stay in that thing, mm-hmm. you know, and eventually, you know, it produces death, and then you're stuck in hell regretting these things that you ever did. But godly sorrow gets mm-hmm. you out of that stuff and brings you back to the Father. And I'm sobbing. And he goes, "Are you okay, dude?" And I said, "Yeah, man, I get it. I finally get it. Jesus is perfect theology. Mm-hmm. If you want to know what the Father looks like, look at the life of Jesus, man. Mm-hmm. He's the express image of the invisible God. But I cannot fix what I broke." Mm-hmm. I said, "I hurt my family and relationship with all this life that I lived." And he said, "No, Keith, you can't." I said, "I was a drug addict for 22 and a half years, and I stole from everyone to get my drugs. Mm-hmm. I did not have, you know, a business like you did." Mm-hmm. And he says, "And Sam, my son Sam, had moved to Kauai, and he was an adult and had moved out, but he was living with some friends. And he said, I prophesy within 1 year," he says, "if you keep walking this out, Sam will be the first one that will come to Christ in your family." Mm-hmm. And I didn't expect that, because Sam was probably saw was the worst of it, because he lived with me. Mm-hmm. So he'd seen me at some of my worst, right?
Yeah.
And knew a lot of things about me, you know, mm-hmm. Shameful things. Mm-hmm. Probably knew stuff that was on the computer that I was looking at, you know, and things mm-hmm. that are embarrassing.
Yeah.
And so, you know, but, you know, at times he was more like a father to me. We'd be in clubs and he'd tell people, "Don't sell my dad cocaine."
Okay.
You know, and, mm-hmm. and you know, and I loved him, but I loved him not in the, I loved him the way the world loves, not in the way that we should love biblically. Mm-hmm. You know, like the, Jesus said, you even being evil, do good things for your children.
Yeah.
But I didn't love him the way he should have been loved. Mm-hmm. And so I remember one night I bribed him $250. He was a wedding photographer to come videotape Todd at a little house church we were doing. Mm-hmm. And honestly, man, it took about 15 minutes into it. He didn't plan on staying. He put a short memory card in his camera. And all of a sudden, I don't remember what Todd was talking about, but something about the Father's love and the spirit of adoption, you know, and what love looks like. And all of a sudden, you saw, you know, tears fill Sam's eyes. Mm-hmm. And afterwards, we're like, "Did you see that? Did you see that?" Mm-hmm. Shortly after, we had brunch at this place called Hemingway's. And Sam said to me, "Dad, I'm so proud of what God's done in your life." Mm-hmm. We ended up baptizing Sam. God restores our relationship. We become best friends, mm-hmm. father and son. And you know, and he would say, "Come and meet my wedding clients." And we'd share our testimony and what God had done in our relationship. Best friend, son and father like never before, and best disciple. Mm-hmm. And I started traveling a little bit, mm-hmm. right? And so in, I think it was February of 2014, I had gone on a ministry trip. I was with Dan Moeller up in Washington State. I was with Todd down in L.A. and with a friend of mine, Ben Fitzgerald, up in Reading. And I remember March 4, 2014, I flew back to Kauai about 2:30, and Sam was so excited to find out when I was getting home from my wife, Gail. Mm-hmm. And so he comes up about 5:30, something like that, with my granddaughter, his daughter, Cozy. Mm-hmm. His wife had gone out to get some sushi with some friends. And we go 5 miles north from my house to a little town called Kilauea to get some tacos and some takeout, Mexican takeout from Paco's Tacos. Mm-hmm. On the way back to the house, about 2 miles from the house, the last words that I heard my son say is, "What's this guy doing?" I looked up, saw a white truck crossed the road, sideswiped the car in front of us, mm-hmm. and then all of a sudden, all I knew is I woke up hanging from my seatbelt mm-hmm. in the most excruciating pain I've ever been in my life. Mm-hmm. I had 10 broken ribs, 9 in 2 places, 1 in 3 places. I was bleeding internally. I was dying, and the car was quiet. Mm-hmm. I thought we were on the side of the car, but I found out later we were on the roof. That's how bad it was. Mm-hmm. When they came to the car, when I had woke up, they said, "Is everyone okay?" I said, "No, I'm hurt really bad. Are you the driver?" I said, "No, I'm the passenger." Mm-hmm. He was killed instantly.
Okay.
Yeah. And so they got me out of the car. Mm-hmm. And I remember when they looked at my forehead right here, they said, should we stitch it? And the guy says, "No, just staple it," which is sounding like he's not going to make it. So just throw some staples in there to stop the bleeding.
Okay.
They got me to Wilcox Hospital. A couple pastor friends were there, Tom Iannucci and Ryan Smith and my wife. And I remember I had a ventilator on. And I remember looking at the girl and I pointed to her and I said, "Do you know how much Jesus loves you?" Mm-hmm. And I wasn't trying to be evangelist. I want you to know that the Holy Spirit has moved in here. And Christ was coming out in the midst of this. I'm on a morphine drip to kill the pain. Mm-hmm. And he wants out. A lot of times what happens is what we believe in our intellect, it keeps us mm-hmm. from fulfilling the Great Commission. Mm-hmm. And God was moving. We flew over to Oahu. They medevaced me. I don't remember going over there. My wife got in the ambulance. There was a song on the radio. Mm-hmm. And she turned it up. And it was a song by a woman named Sarah McLachlan. You could look up the song. It's In the Arms of an Angel. Many people have heard it. Mm-hmm. And she knew when she heard the song that Sam had gone to be with Jesus.
Okay.
And so she doesn't remember calling Todd, but she called at 2:30 in the morning from Hawaii. The time is for about 5-6 hours. Todd picks up his phone. He never has it on. Mm-hmm. And Gail doesn't even remember calling him. And he went to an airport in Harrisburg and made it over to Oahu, mm-hmm. to help Gail for about 6 hours to come up under her, and other pastors and friends and different people came. And mm-hmm. I don't remember these things. They asked me, do you remember wanting to pray for the sick? Mm-hmm. In the ICU, they're bringing cancer patients in. I'm laying my hands on them, praying for them. I'm praying for doctors. Listen, mm-hmm. the Spirit of God was coming out of me because I don't remember. And they said, you were wanting to pray for everybody. So something had radically changed, okay. you know? And, yeah. And I don't even remember those things.
Mm-hmm.
And so it was pretty crazy. We saw miracles in the hospital room.
Mm-hmm.
I was getting words of knowledge from my nurses. Their backs were getting healed, migraines, and they never saw anything like it.
Mm-hmm.
I remember the one woman came in, first time I got real food from P.F. Chang's, and now I remember this. I was out of the stuff, and I said, do you know how much Jesus loves you? She hangs her head.
Mm-hmm.
And I said, you don't believe that. She said, I did until God took my husband. I said, you stepped into the right room at the right time.
Mm-hmm.
I said, I just lost a son to a drunk driver. And I said, God's not the thief, John 10:10, that comes to kill, steal, and destroy.
Mm-hmm.
You know, he's come to give life abundant. He may have your husband,
mm-hmm.
but he didn't take him. I'll tie it in with this and we can wrap up. But 3.5 weeks later, I'm standing in my kitchen.
Mm-hmm.
And I'm wondering, what in the world just happened? Miraculously out of the hospital.
Mm-hmm.
And God showed me that when Sam stepped out of his body, he had his right hand out praying for me, and two angels took him to heaven. And I just came across this scripture the other day. Recently, it was just a 6-year anniversary on March 4th of his death.
Okay.
And 1 Timothy 2:8, is it 1 Timothy 2, oh, is it 4:18? 1 Timothy 4:18 that Paul writes, he says, and God will deliver us from every evil deed.
Mm-hmm.
And safely take us to our heavenly home, he writes. Mm-hmm. So even though God didn't deliver Sam from the car accident,
yeah.
but he sent two angels to take him home.
Mm-hmm.
And we need to know that,
mm-hmm.
that this life is but a vapor.
Mm-hmm. Okay, now, as usually, you have like 5 minutes where you can talk to the listeners, whatever is on your heart. So,
well, I'll tell you what's on my heart right now. My heart is on holiness and purity and the love of God. And I think of my life, and I don't know what's, you know, who's going to be hearing this or what you're listening, but no matter where you've been or what you've done, you're not short of the hand of God. He's able to save. And, you know, it's not just about saved as someone saved from a burning building. I mean, I'm not talking about praying a prayer and you disappear and you go to heaven. But, I mean, it's really about getting the kingdom of God isn't meat or drink. It's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. And this is so amazing that the Spirit of God would want to live in these temples, these bodies not made with human hands. And so the Spirit of God wants to come into your house, to my house, and wants to transform our lives and make us like Christ. So one of the things that's really been on my heart is I see this idolatry that's creeping into the church. And Adam and Eve were created in the image of God. They were born into the fall of Adam. And so there's this teaching out there that men and women are beginning to come up with this idea of God that's not the God of the Bible. And I really think it's important to really know the God of the Bible. You know, you need to understand why the Bible was true and why you can believe it, and how it stood the test of time. I mean, Voltaire was a French atheist that said the Bible will be absolute. The Bible is absolute, but it will be obsolete within 100 years. Well, after he died, 50 years, they were printing it in his church. I mean, there's great men of God, you know, like even Lee Strobel, who wrote a book, The Case for Christ, who tried to disprove the Bible when his wife became a Christian. He was an agnostic journalist and couldn't. I mean, there's biblical archaeology. There's the prophetic word fulfilled. There's the testimony of lives that have been transformed and changed. So when you're incorporating this belief system into your life that says it's okay to remain the way that you are, that God loves you, Because Jesus loves sinners. He did love sinners. But think about the woman at the well who was caught right in the middle of an act of adultery. Jesus said they were going to stone her to death, you know, because she should be stoned. And what does Jesus say? Let who amongst you hasn't sinned cast the first stone. And from the oldest to the youngest, they dropped their stone. And the only one that had a right to stone her that was sinless was Jesus. And he says, woman, where are thine accusers? There are none. Now, this is powerful. Neither do I accuse you. He didn't say, well, go and keep living your life as long as you know who I am, you know, and that I forgive sins. You know, he said, go and sin no more. A man was paralyzed by the pool of Bethesda for 38 years. And Jesus caught up with him in the temple and he said, quit sinning before something worse happens to you. What worse could happen to you than being paralyzed for 38 years? Let me tell you what it is. There's teachings out there today that say that hell isn't real. That's a lie from the pit of hell. The devil knows that hell was created for him and his angels. And hell shouldn't be a real place that people would go. But if we follow him and deny the God of the Bible and reinvent one and create one in the image that we want him to be that says it's okay, I mean, it's not okay. It's called idolatry. And it's one of the things that's really been on my heart. I see it everywhere, these teachings creeping into the church. And listen, Jesus loves sinners. He loves them. But what sin does to his beautiful creation is it mars the image that it was created in. And we were created in the image of God. Jesus was sinless and perfect. And he said, be holy for I am holy. Without holiness, no one will see the Lord. Well, you and I can't do works to become holy.
Yeah.
But we can offer ourselves up to be crucified with Christ in Galatians 2:20, right? And once we're crucified with him, right? Come on, even when we baptize someone, we lay them down in the baptismal water. I think it's 1 Peter 3:21, I'm not sure. But we lay them down in the baptismal water and they come out, right? Lay down the likeness of Christ's death. Your mother's water broke Stephen, a brand new baby boy. If I was baptizing you in the baptismal waters, that's the womb of God. You're laid down the likeness of Christ's death. We keep you down there for a few seconds. Maybe we should keep you down till the bubbles stop. And then when you come up, you'll truly be in newness of life. Yeah. Romans 6 talks about having died to sin. So why not allow God of the Bible to believe by faith what he's done for us, receive what Jesus did on the cross, confess our sin. He's faithful and just to forgive it. And because we believe, right, that he's Lord, we become saved and it gets beyond that. Now watch, and allow him to transform us back into the image that we were created for. The whole gospel can be summed up in this, that Jesus came to save that which was lost, that once sinful men and women might be restored to what they were created to be, that they might become godly once again. And then what's he do? Then he sends us out. As the Father sent me, I sent you. It's not just about the miracles and the powers. It's about the integrity and the character and the humility that Jesus walked in, all through the Spirit of the living God. And I'm telling you, if Jesus can do this for this guy, who was the chiefest of sinners, he can do it for anyone. But the real question is, do you want to be free? God asked me that one time audibly. He said, do you want to be free? And this is what I said. I don't know if I could have my cake and eat it too, I would. If I could still sin and get away with it. And before I could say I'm still saved or Jesus loves me or any of these things, he cut it off. And he says, but does my word say that? And then he quoted 1 Corinthians 6, he knows the word, he is the word. Those that continue to live like this will not inherit the kingdom of God. Keith, what shall it profit you if you get what you're pursuing and it costs your soul? My words to you today, or take heed to the word of God. God's not a man that he should lie, and he's given you his word. You open that word and you read these scriptures that talk about fornication and adultery and lying and stealing and homosexuality and all these sins from 1 Corinthians 6. It says, those that continue to live like this will not inherit the kingdom of God. But the good news comes right after the next sentence. But such were some of you. So no matter what you've done or what you've been through, there is a place that you can have that encounter with Jesus. Well, he'll forgive all your sins and he'll set you free. And then it's about following him and abiding in him. Because those that abide in him, John 8:31 and 8:32 says this is my disciple. He's talking about abiding. How do you abide in him? You abide in his word, you'll know the truth, and the truth will set him free. And through the power of the Holy Spirit, that word comes alive. He gives you a new heart and a new spirit, puts that word in there, and you're a living epistle, not written with pen and ink, but with the Spirit of the living God, able to walk out what the truth of his word calls you to. Let me tell you why. Let me tell you why I love God. Because he first loved me while I was yet a sinner. And now because I love him, I want to obey his commandments. Before, when I tried to obey his commandments and I didn't love him because I didn't realize he loved me, I couldn't. And now because I realize he loved me when I was a sinner and saved me from my sin, I love him with all my heart. And I don't wake up in the morning trying to figure out how to sin and get away with it. I wake up in the morning with a son that's been purchased with the blood of Christ, filled with the Spirit of God, saying, thank you, Father, that you loved me and didn't let me die. And I owe you my life and I give it back to you. And that is the answer, my friend.
Amen. 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 Okay, just for the listener, if they want to have some information about you, how can they follow you?
My wife has a Facebook. I'm really kind of low-key. I fly below the radar, but it's G-A-Y-L-E, mm-hmm. Mitzel, mm-hmm. You know, M-I-T-Z-E-L, and Keith Mitzel. And then she does Instagram. Mm-hmm. I have an Instagram. I don't even know how to do it. She does it.
Okay.
I do have a website that's sort of underdeveloped, but I am on YouTube. Mm-hmm. There's some stuff on YouTube. You can see some of the pictures with the neck brace, yep. And me in the hospital and all that stuff, and preaching mm-hmm. the gospel after I just almost got hit by, after I just got hit by a drunk driver. Mm-hmm. So you go YouTube, you do those things, and stuff's developing, I guess. People are putting stuff together.
Yeah.
But yeah, there's some stuff out there. Not a lot. Mostly what I encourage you with is, if you want to watch something, that's okay. But really, get plugged into a really Bible-believing church. Mm-hmm. Man, get alone in your secret place with the Word of God. Mm-hmm. Man, and just ask the Holy Spirit to just father you and make you into who you're supposed to be. That's mostly what you need to do. But man, if you want to check me out, that's cool too.
Okay, good. So thanks a lot for having you here.
Amen.
It's
good to be here.
Keith Mitzel.
Amen.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Aber in unserem Haushalt war einfach, was auch immer Black Music zu dem Zeitpunkt war, sogenannte Black Music, also das ganze Soul, R&B-Zeugs, das ist das, was meine Mutter gehört hat.